Inforadio Podcast.
Was die Deutschen so denken. Einblicke in die Berliner Republik. Ein Stimmungsbild am Beginn der politischen Sommerpause. Das ist heute mein Thema. Mein Gast studierte Volkswirtschaftslehre, Publizistik und Soziologie an den Universitäten Mainz und München. Sie promovierte 1985 mit dem Thema Berufsethik von deutschen und britischen Journalisten. 2003 bekam sie den Professorentitel verliehen. Bereits seit 1977 ist sie am Institut für Demoskopie Allensbach tätig, das sie jetzt leitet. Herzlich willkommen, Professor Renate Köcher.
Hallo.
31 Millionen Fernsehzuschauer am WM-Spieltag Deutschland-Spanien. Marktanteil der ARD 83%. Das ist schon fast eine nationale Pflicht gewesen, dazu zu schauen. Sie auch?
Ich muss gestehen, ich war schwimmend stattdessen.
Auch gut. Ich habe das bei anderen Spielen übrigens so gemacht und das war herrlich, war niemand da. Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung. Aber jetzt herrscht nach der Niederlage keine große Depression?
Keine große Depression, aber schon Enttäuschung. Das natürlich, denn viele hatten gehofft, dass die Deutschen ins Endspiel kommen. Die Begeisterung war ja diesmal so groß wie lange nicht.
Aber Fußball so als allgemeiner Stimmungsauffäller, das ist nur so lange, wie es gut geht und dann ist es auch wieder vergessen oder schlägt sich das wirklich dann in der allgemeinen Stimmung längerfristig nieder?
Es ist eigentlich in erster Linie so, dass der Fußball über einige Wochen ablenkt und dass weniger über andere Themen gesprochen wird, weniger über Politik gesprochen wird. Aber das, was gerade Politiker manchmal erwarten, dass dann beispielsweise auch die Politik positiver gesehen wird, wenn die deutsche Nationalmannschaft besonders gut spielt, das haben wir eigentlich nie feststellen können. Die Leute freuen sich über die Erfolge, aber sehen die Politik eigentlich genauso, wie sie sie vorher gesehen haben.
Das heißt also, Fußball und Politik, da gibt es keine Zusammenhänge, da kann Frau Merkel noch so oft dahin fahren oder hinfliegen. Das bringt ihr keinen Zugewinn an Popularität?
Die Popularität hängt in erster Linie von dem ab, was die Politik macht.
Aha, also nicht davon, wo sie hinfährt und wie sie jubelt und wie sie volksnah ist. Aber da gab es viele Politiker, ne, die das immer so angenommen haben, allen voran Helmut Kohl.
Der ja immer ein bekennender Fußballfan war und sicher auch noch ist. Er war immer der Auffassung, dass Wahlen in der Nähe von Fußballerfolgen besonders gute Aussichten haben. Aber das konnten wir eigentlich nie nachvollziehen.
Die Fahnen an den Autos, eine Untersuchung an der Freien Universität Berlin, insbesondere nach der WM 2006 in Deutschland, hat ergeben, der Fußballpatriotismus der Deutschen bleibe weitgehend auf den Fußball selbst bezogen und der verpufft dann, wenn die Party vorbei ist. Also richtig auf den Nationalstolz färbt das offensichtlich, auf das Nationalbewusstsein auch, nicht ab. Im internationalen Vergleich sei es sogar eher, ja, sagen wir mal, etwas unterdurchschnittlich. Das deckt sich mit Ihren Erkenntnissen?
Ach, ich glaube, dass die Deutschen heute eigentlich ein ganz gesundes Nationalbewusstsein haben. Sie sind stolz auf das, was in den letzten 60 Jahren erreicht wurde. Sie sind stolz auf die wirtschaftlichen Leistungen, auf die Ingenieursleistungen. Auch darauf, dass Deutschland in Europa eine Schlüsselrolle einnimmt und eigentlich weltweit anerkannt ist als ein Staat, der seine Macht, seinen Einfluss vor allem geltend macht, um eine Vermittlerrolle zu spielen. Das wird eigentlich mit nüchternem Stolz gesehen, aber was wir überhaupt nicht haben, ist so eine Art Hurra-Patriotismus oder Überheblichkeit. Also ich glaube eigentlich, dass der deutsche Nationalstolz heute eine sehr gesunde Form hat und auch sehr sympathisch ist.
Sie legen in bestimmten längeren Abständen Jahrbücher vor. Das Neue bezieht sich auf die Zeit zwischen 2003 und 2009 und da kann man dann auch langfristige Trends ablesen. Und dazu zählt, dass die Hauptstadt Berlin immer positiver gesehen wird. Was mögen die Leute an Berlin?
Sie finden immer mehr, dass Berlin schon eine faszinierende Kapitale ist. Ja, also die Westdeutschen waren ja früher an Bonn gewöhnt. Bonn war eine Vernunftlösung, aber wurde nicht als eine Hauptstadt empfunden, von der Strahlkraft ausging und die mithalten konnte mit Paris, London oder Rom. Jetzt nehmen die Leute immer mehr wahr, wie die Anziehungskraft von Berlin wächst und dass Berlin von daher auch immer mehr Künstler anzieht, immer mehr Verbände anzieht, dass der Tourismus in Berlin sich außerordentlich positiv entwickelt. Und die Deutschen sind zunehmend von Berlin beeindruckt. Und von daher haben mittlerweile eigentlich auch die Westdeutschen die Hauptstadtentscheidung akzeptiert, was ursprünglich nicht so war. Noch Ende der 90er Jahre zweifelten viele Westdeutsche, ob das Sinn macht, die Hauptstadt nach Berlin zu verlegen.
Sie sagten eben zwei Stichworte, Entwicklung und zunehmend. Das heißt, diesen Ruf, den Berlin jetzt hat, hat es sich erst in den letzten Jahren erworben?
Ja, das ist so. Vor allem so in dem gerade vergangenen Jahrzehnt ist so die Zuneigung zu Berlin und auch die Bewunderung für Berlin immer mehr angestiegen.
Aber bei der Rangfolge, welches Bundesland gut regiert werde, sehen die Deutschen Berlin erst an 12. Stelle. An 1 Bayern, an 2 Baden-Württemberg. Also die beiden Länder sind ja nun mal auch sehr erfolgreich. Das ist das wirtschaftliche Zentrum Deutschlands. Und sie sind erfolgreich bis hin zu den Bildungsergebnissen. Also haben die beiden Länder offenbar das beste Image?
Die beiden haben seit Jahrzehnten das beste Image. Eben auch, weil sie wirtschaftlich so erfolgreich sind. Berlin wird nicht mit wirtschaftlichem Erfolg verbunden, sondern die Stärken von Berlin werden auf ganz anderem Feld gesehen. Die starken Bundesländer sind aus der Sicht der Deutschen die Südländer. Gleichzeitig ist es aber so, dass in der Berliner Republik sich das Gewicht oder die Bedeutung des Föderalismus deutlich verändert hat. Die Länderebene ist weniger wichtig geworden und wir sind jetzt schon in einem Staat, der irgendwo als zentralistischer gesehen wird und wo auch Landespolitik weniger interessiert, als es früher interessiert hat.
Ich komme da gleich nochmal zurück, weil es ja Auswirkungen hat auf die Bildungspolitik insbesondere. Ich möchte zunächst noch bei den Mentalitätsunterschieden Ost und West bleiben, die sich ja hier in der Stadt durchaus manifestieren. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Jahrbuch vorstellte, hob sie eben diese starken Mentalitätsunterschiede hervor, die sie eben in ihren Umfragen noch immer feststellen. Ost und West denken und fühlen also immer noch anders?
Teilweise schon. Zum einen sehen sich Ost- und Westdeutsche unterschiedlich. Also die Ostdeutschen zeichnen von sich selbst ein wesentlich positiveres Bild, als es die Westdeutschen von sich selbst tun. Die Ostdeutschen haben nach wie vor das Gefühl, dass Westdeutsche häufiger überheblich sind, während Westdeutsche auch teilweise hier noch Jammerei verbinden mit Ostdeutschen. Das Interessante ist allerdings, wenn wir fragen, als sie zum letzten Mal einen Westdeutschen bzw. Ostdeutschen getroffen haben, hat der dieses Bild erfüllt? War der so, wie sie sich normalerweise die Ostdeutschen bzw. Westdeutschen vorstellen? Das wird dann in der Regel nicht bestätigt. Also die persönlichen Erfahrungen sind eigentlich weit überwiegend hier positiv und freundlich. Was allerdings schon sehr auffällt, ist, dass, wenn man beispielsweise fragt, sehen Sie sich in erster Linie als Westdeutscher oder als Deutscher beziehungsweise als Ostdeutscher oder als Deutscher, dass die Westdeutschen sich immer als Deutsche sehen und die Ostdeutschen mehrheitlich als Ostdeutsche. Also so ein ganz spezifisches Identitätsgefühl haben, so nach dem Motto, wir sind nicht Deutsche, sondern wir Ostdeutschen sind schon etwas ganz Besonderes, sind etwas anderes, als insgesamt Deutschland darstellt. Und es ist auch nach wie vor so, dass alles, was mit System zu tun hat, also Wirtschaftssystem, politisches System, Vertrauen in das Rechtssystem, dass das in Ostdeutschland nach wie vor deutlich unterentwickelt ist. Also irgendwie macht es offensichtlich schon was aus, ob ein Volk sein politisches und wirtschaftliches System über lange Jahre selbst entwickelt oder ob es das übernimmt. Also die Ostdeutschen lassen keinen Zweifel daran, dass sie das Rad nicht zurückdrehen wollen und dass sie auch genau dieses politische System wollen und dieses wirtschaftliche System. Aber eine wirkliche Identifikation und Vertrauen ist so eigentlich noch nicht da.
Das heißt also, wir müssen uns um die Akzeptanz von Demokratie oder gar des Wirtschaftssystems trotz dieser ihrer Erkenntnisse keine Sorgen machen.
Naja, also ich würde mir da schon Sorgen machen, wenn 20 Jahre nach der deutschen Einheit nach wie vor das Vertrauen in die Marktwirtschaft relativ gering ist. auch die Überzeugung, ob diese Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, die beste Staatsform ist, auch relativ schwach ausgeprägt ist. Man muss sich keine akute Sorgen machen in dem Sinne, dass jetzt viele sagen würden, ich weiß ein anderes System, das besser ist und dass das jetzt ein undemokratisches System wäre, das sich viele wünschen. Das ist es nicht. Man weiß keine gute Alternative, aber man ist nicht wirklich überzeugt von dem System, das in Deutschland existiert.
Also die Ostdeutschen, haben Sie festgestellt, hätten mehrheitlich lieber einen dritten Weg gehabt. Und das ist dann so ungefähr, wir wollen alles. Also einen dritten Weg, der ihnen vor allem soziale Sicherheit, zugleich aber auch den Wohlstand der Marktwirtschaft bietet. Alles zusammen geht eben aber oft nicht. Und deshalb dann die Ablehnung.
Ja, es war ursprünglich so im ersten Jahr der Einheit, dass die Marktwirtschaft in Ostdeutschland überwältigend positiv bewertet wurde. Man hatte das Gefühl, jetzt klappt plötzlich die Güterversorgung und jetzt bieten sich völlig neue Freiräume, worauf man aber ganz offensichtlich nicht vorbereitet war. Das ist, dass ein freies System natürlich auch immer ein hartes System ist, das weniger Sicherheit bietet, wo der Einzelne wesentlich mehr für sich selbst verantwortlich ist. Daher war insbesondere am Anfang so die Vorstellung ganz weit verbreitet, gibt es da nicht irgendwas dazwischen, wo man diese Kalkulierbarkeit und Sicherheit haben kann und auf der anderen Seite aber diese wirtschaftlichen Erfolge und die gute Güterversorgung.
In jedem Fall werden die Werte Freiheit und Gleichheit zwischen Deutschland West und Deutschland Ost höchst unterschiedlich bewertet und das ist sicherlich eine Folge davon. In Ostdeutschland wird die Gleichheit deutlich höher gewichtet als die Freiheit, im Westen eben die Freiheit höher als die Gleichheit. Ist das dann auch der Grund dafür, dass sich über diese letzten 20 Jahre der Wert der sozialen Gerechtigkeit zu dem Wert Nummer 1 in Deutschland entwickelt hat?
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass die Westdeutschen über Jahrzehnte eigentlich immer wieder Freiheitsdiskussionen auch geführt haben. Gerade Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre hat man ja viel über individuelle Freiheit diskutiert. Das ist ja eine historische Erfahrung, die hatten die Ostdeutschen so nicht. Die haben über Jahrzehnte mit wesentlich weniger Freiheitsspielräumen leben müssen. Und teilweise gewöhnt man sich auch daran. Also wir konnten immer wieder sehen, wenn wir gefragt haben, welche Freiheitsspielräume sind für sie unverzichtbar, dass beispielsweise bis heute der Anteil der ostdeutschen Bevölkerung, der sagt, die Freiheit jederzeit dahin ziehen zu können, wohin ich ziehen möchte. Oder die Freiheit, den Beruf wählen zu können, den ich möchte. Die Freiheit, zwischen verschiedenen Parteien wählen zu können. Da ist es sogar ganz ausgeprägt, dass der Anteil geringer war als in Westdeutschland. Also wie ein Staat organisiert ist, das prägt natürlich auch die Bewusstseinslage, wenn Bürger über Jahrzehnte mit einer bestimmten Staatsform konfrontiert sind. Und das Zweite, die soziale Gerechtigkeit. Die soziale Gerechtigkeit ist auch in Westdeutschland vermehrt zum Thema geworden. Das war schon in den 90er Jahren so. Damals wurde ja 1997, 98 ein Wahlkampf geführt, auch mit dem Stichwort Gerechtigkeitslücke. Und ich glaube, das hat in hohem Maße auch damit zu tun, dass man eigentlich in jedem freien Land wachsende soziale Unterschiede hat. Einfach weil dann auch ein Teil der Bevölkerung verstärkt von Erbschaften und Vermögenseinkünften profitiert. Und das ist etwas, das in einem Land, das sehr stark eigentlich immer auch Gleichheitsideale hochgehalten hat, und das ist in Deutschland so, das führt dann schon zu intensiven Diskussionen.
Das heißt also, diese Diskussion, wie man ja vielleicht annehmen könnte, ist nicht durch die deutsche Einheit, also sprich durch die Ostdeutschen, auch in die westdeutsche Gesellschaft hineingetragen worden, sondern die ist auf unterschiedliche Weise in beiden Gesellschaften vorhanden gewesen und jetzt eben auch durch die Auswirkungen von Globalisierung und so weiter stärker geworden.
Ja, wobei natürlich durch die deutsche Einheit bestimmte Meinungsverteilungen sich verändert haben. Einfach weil eben hier in Ostdeutschland bestimmte Vorstellungen weiter verbreitet sind als in Westdeutschland. Und von daher ist natürlich im Gesamt der Republik, dann hat man eine andere Meinungsverteilung.
Ihre Ergebnisse sind ja manchmal auch jedenfalls scheinbar widersprüchlich. Auf die Frage, in welchem Bereich Deutschland Marktführer sei, wird nach Qualität der Produkte und Automobilbau schon an dritter Stelle soziale Absicherung genannt. Das ist ja auch richtig, weil Deutschland ist eigentlich der drittgrößte Sozialstaat der Welt. Und andererseits bekommen Sie dann über die Jahre immer wieder die Antwort, die soziale Gerechtigkeit habe abgenommen. Das erscheint mir so wie die Frage nach dem Fernsehprogramm. Das wird auch von jedem Jahr aufs andere schlechter, sagen die Leute.
Na, die Deutschen wissen natürlich schon, dass sie im internationalen Vergleich ein sehr dicht geknüpftes soziales Netz haben. Also wirklich eine sehr gute Absicherung für den Krankheitsfall und auch eine Rentensituation, die im internationalen Vergleich durchaus positiv ist. Und auch Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist mehr ein Verteilungsthema. Da kann die Politik auch eigentlich fast machen, was sie will. Denn wir haben ja in Deutschland über das Steuersystem eine sehr starke Umverteilung. Die oberen 10% der Einkommensbezieher zahlen ja über 50% der Steuern. Aber trotzdem wirft die Bevölkerung der Politik vor, sie würde in erster Linie mehr Ungleichheit hervorrufen und nicht zu mehr Gleichheit beitragen. Ich glaube, da kann man kaum zu einem Punkt kommen, wo man die Bevölkerung wirklich zufriedenstellt. Vor allem, weil neben diesen Gleichheitsidealen stehen ja noch ganz andere Vorstellungen, was sozial gerecht ist. Also beispielsweise, wenn Sie das Thema Leistungsgerechtigkeit in die Debatte einführen, da sagt die große Mehrheit der Deutschen gleichzeitig, soziale Gerechtigkeit, das ist für mich eben auch, dass das Einkommen Unterschiede in Ausbildung und Leistung widerspiegelt oder dass die Renten unterschiedlich sind, je nachdem, wie viel man eingezahlt hat. Ja, also die Leute wollen auf der einen Seite schon Unterschiede und auf der anderen Seite möchten sie aber nicht, dass die Unterschiede zu groß werden und sie möchten vor allem nicht, dass eine größere Gruppe der Bevölkerung zurückbleibt.
Sie haben formuliert, dass die Bevölkerung Ansprüche an die Politik stellt. Kurt Biedenkopf schrieb einmal, die Entgrenzung des sozialpolitischen Auftrags des Staates sei von den Mächtigen durchaus gewollt. Ihnen sei der Leistungsempfänger allemal lieber als der freie Bürger. Stimmen Sie dem zu?
Da bin ich sehr geneigt, Herrn Biedenkopf zuzustimmen, ja.
Warum?
Weil es für die Politik natürlich, ja, da muss man auch fast sagen, sich mehr lohnt, der Bevölkerung Leistungen zu versprechen, als der Bevölkerung Freiräume zu versprechen. Deswegen denke ich, neigen viele Parteien dazu, gerade auch in Wahlkämpfen, eigentlich alle möglichen Dinge auch zu versprechen, die eher den Sozialstaat weiter ausbauen und Freiheitsspielräume eher abbauen.
Interessant finde ich ja, dass bei Ihrer Frage, wie soziale Gerechtigkeit zu definieren sei, Sie hatten eben schon ein Stichwort genannt, Leistungsgerechtigkeit, aber an erster Stelle gute Schulbildung genannt wird. Demnach hat also das Thema Bildung eine sehr hohe Bedeutung?
Es hat heute wieder eine sehr hohe Bedeutung. Das Interessante ist, über lange Jahre spielte das beispielsweise in Landtagswahlkämpfen überhaupt keine Rolle, das Thema. Aber in den letzten 10 Jahren hat es eine große Rolle gespielt. Die Leute nehmen das Thema Schulen, Ausbildung, Universitäten wieder sehr ernst, sodass sich daran auch teilweise durchaus Landtagswahlen entscheiden.
Und interessant ist aber, dass die Politik das ja als Gerechtigkeitsthema durchaus, denken wir mal, an Nordrhein-Westfalen spielt. Und auf der anderen Seite für mich die Frage ist, muss man deshalb das dreigliedrige Schulsystem aufgeben? Wie denken die Leute darüber?
Also das ist sehr stark natürlich auch eine Frage, auf welcher Schule die Kinder sind. Oberschichteltern und Mittelschichteltern sind eigentlich in hohem Maße auch Verteidiger des dreigliedrigen Schulsystems. Sie sind allerdings in hohem Maße auch dafür, dass die Aufteilung der Kinder relativ spät stattfindet. Also eher nach der 6. Klasse als nach der 4. Klasse, weil viele Eltern meinen, also erst dann kann man so richtig sehen, wohin das Kind am besten passt. Aber dass die schulische Bildung so ernst genommen wird, das hängt natürlich auch in hohem Maße damit zusammen, dass Eltern sagen, da entscheidet sich in hohem Maße, welche Chancen das Kind später hat. Und im internationalen Vergleich hat Deutschland da erkennbar ein Defizit, dass der schulische Erfolg von Kindern noch auffallend stark zusammenhängt mit der Schulbildung der Eltern, mit der sozialen Schicht der Eltern. Und das ist natürlich unbefriedigend, weil es ein Anzeichen ist, dass unsere Gesellschaft noch zu wenig durchlässig ist. Ja, dass dieser häufig beschworene Aufstieg durch Bildung, dass der in der Praxis bisher nur eingeschränkt funktioniert.
Was ich nur nicht verstehe, ist, warum dann in der Politik immer darüber diskutiert wird, dass man so zum Beispiel Nordrhein-Westfalen wieder genannt das Gymnasium abschaffen muss, um dann mehr soziale Gerechtigkeit oder eben auf Durchlässigkeit im Bildungssystem zu erreichen. Eigentlich muss das auch alles viel früher stattfinden. Und ist das richtig? Im Bewusstsein der Bevölkerung ist das Gymnasium eigentlich immer noch das, was angestrebt wird. Da wollen sie doch alle hin.
Ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass die politische Diskussion da völlig am verkehrten Ende ansetzt. Die Frage, welche Chancen Kinder aus allen sozialen Schichten haben, die entscheidet sich ganz früh. Von daher glaube ich, dass man viel mehr darüber nachdenken muss, was kann man im Bereich der frühkindlichen Betreuung verbessern, wie weit kann man Kindergärten verstärkt zu, ja, eigentlich auch Bildungseinrichtungen machen, wo auch Kinder aus Familien, die ihren Kindern relativ wenig mitgeben können, dann plötzlich wirklich gut gefördert werden und verbesserte Sprachfähigkeit entwickeln, früh lesen lernen. Also wir sehen das in den verschiedenen Schichten. Eigentlich alle Eltern sagen, ich möchte, dass mein Kind eine gute Bildung bekommt. Aber Eltern aus den Oberschichten wissen viel besser, wie man das macht und haben viel mehr Möglichkeiten, das zu machen. Und deswegen muss man früh ansetzen, gerade eben im Bereich Kindergärten und frühkindliche Betreuung.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Dr. Renate Köcher, Chefin des Instituts für Demoskopie Allensbach. Frau Professor Köcher, Bankenkrise, Eurokrise. Wenn man sich mal nur die Arbeitslosenzahlen anschaut, kann man ja sagen, Deutschland kommt da ganz gut durch. Und trotzdem schlägt es sich offenbar nicht so positiv in den Umfragen, jedenfalls nicht für die Regierenden wieder. Wie kommt das?
Ja, also Deutschland ist ja bemerkenswert durch die Krise gekommen. Wir haben Monat für Monat beobachtet, vom Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise an, wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung, der sagt, ich bin von der Krise stark getroffen. Und das waren auf dem Höhepunkt 8% und mittlerweile liegt es wieder weit darunter. Also es war eine kleine Minderheit der Bevölkerung, die sich als stark getroffen bezeichnete. Und das liegt natürlich ganz wesentlich daran, dass diesmal, obwohl das wirklich die schwerste Rezession in der deutschen Nachkriegsgeschichte war, Politik und Wirtschaft ganz eng zusammengearbeitet haben, insbesondere mit dem Instrument der Kurzarbeiterregelung, das den Firmen erlaubte, hier die Arbeitskräfte an Bord zu halten, obwohl viele Firmen Umsatzeinbrüche von 30, 40, 50% hatten und einfach wirklich auch nicht wussten, wie sie die Leute beschäftigen sollten. Und trotzdem gab es dann wenig Entlassungen und der Arbeitsmarkt entwickelt sich ja auch im Moment sehr positiv. Das Interessante ist aber, dass sich das in der Stimmung der Leute im Moment nicht wirklich niederschlägt. Sie trauen der Lage im Moment nicht. Wir beobachten seit 3 Monaten, dass die Erwartungen der Bevölkerung, wie wird es denn wirtschaftlich weitergehen, dass die sich von Monat zu Monat verschlechtern. Und der Pessimismus wächst wieder, was der Arbeitsmarkt überhaupt nicht hergibt. Der entwickelt sich ja sehr positiv. Auch die Aufträge der Unternehmen entwickeln sich positiv. Aber irgendwie, der Schock sitzt noch so tief, denn die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise kam ja ganz plötzlich. Und dann fürchten die Leute, dass die Energiepreise wieder ansteigen könnten. Sie fürchten, dass der Staat angesichts seiner Haushaltsprobleme massive Schnitte verordnen muss. Und sie haben natürlich auch einen gehörigen Schreck gekriegt, als Griechenland fast havarierte und dann plötzlich Unterstützungssummen im Raum standen, die einen schon schwindelig werden lassen. Und all das verunsichert die Leute im Moment.
Aber ist diese Verunsicherung auch der Grund dafür, dass die Bundesregierung so schlecht dasteht?
Da gibt's mehrere Gründe. Der eine ist diese Verunsicherung. Normalerweise steht eine Regierung, wenn die Wirtschaft sehr gut läuft oder sich nach oben bewegt, dann nützt das einer Regierung. Im Moment profitiert die Regierung nicht von dem wirtschaftlichen Aufschwung. Und das hat eben mit dieser Verunsicherung zu tun. Das hat auch zu tun mit Zweifeln. Wird da das Richtige getan im Zusammenhang mit der Krise in der Eurozone? Aber das hat natürlich auch mit den Streitigkeiten in der Koalition zu tun, Die Bevölkerung war eigentlich ganz baff, dass CDU und CSU und FDP so wenig harmonisch zusammenarbeiteten. Das war genau anders am Beginn der Großen Koalition. Da war zunächst die Überzeugung weit verbreitet, das passt nie und nimmer zusammen. Und da war die Bevölkerung dann eher überrascht, wie relativ harmonisch SPD und CDU zusammenarbeiteten.
Ist das jetzt mit diesem Sparpaket oder wie immer man es nennen will, das ist ja immer auch eine Frage des sogenannten Wordings, Zukunftspaket, sagt Volker Kauder, ist das dasselbe Phänomen wie bei der Agenda 2010? In dem Moment, wo die eigenen Leute das zerreden, hat man keine Chance mehr, es positiv unter die Leute zu bringen?
Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn etwas nicht einheitlich klar vertreten wird von den politischen Parteien, die das verantworten, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass in der Bevölkerung solche Projekte über allen Zweifel erhaben sind, sondern da wachsen dann natürlich genauso die Zweifel, die öffentlich geäußert werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sich die Stimmungslage gegenüber politischen Parteien in der Regel auch verschlechtert, wenn die Bevölkerung Einschnitte befürchtet. Wann immer beispielsweise Gesundheitsreformen diskutiert werden, läuten bei der Mehrheit alle Alarmglocken, weil die Erwartungen der Bevölkerung, wie es mit dem Gesundheitssystem weitergeht, die sind von großem Pessimismus erfüllt. Die große Mehrheit sagt, heute ist unser Gesundheitssystem gut. Aber auf Sicht von 10 Jahren erwartet die große Mehrheit steigende Beiträge, immer mehr Eigenbeteiligung, weniger Leistungen der Kassen, immer mehr Entwicklung in Richtung einer Zweiklassenmedizin. Von daher, wenn die Politik solche Themen nur anpackt, dann ist die Bevölkerung so richtig in Habachtstellung und denkt, also was Gutes wird bestimmt nicht dabei rauskommen.
Welche Bedeutung messen Sie denn gegenwärtig der Sonntagsfrage, also nach dem Ergebnis der nächsten Bundestagswahl, angenommen, sie fände am kommenden Sonntag statt, bei? Es hat ja solche Umfragetiefs historisch auch immer wieder gegeben. Helmut Kohl konnte ein Lied davon singen, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite wird schon jubiliert, ja, es gäbe in Deutschland eine linke Mehrheit, man müsse sie nur nutzen.
Naja, im Moment hat die schwarz-gelbe Koalition ganz klar nicht den Rückhalt der Mehrheit der Bevölkerung. Aber das ist ein Schicksal, das eigentlich fast jede Regierung im Laufe einer Legislaturperiode einmal ereilt. Also Gerhard Schröder hat ganz massiv mit diesem Problem zu kämpfen gehabt. Helmut Kohl, haben Sie schon erwähnt, hat auch Höhen und Tiefen immer wieder erlebt. Von daher, die Koalition ist ja eher noch in der Anfangsphase, als dass sie sich wieder jetzt Wahlen nähern würden. Das sind gut 3 Jahre bis zu den nächsten Bundestagswahlen. Bedeutung. Und ich glaube, deswegen schauen die Parteien auch mit Interesse darauf, hat das natürlich in erster Linie für die Landtagswahlen, weil Landtagswahlen oft in hohem Maße von Bundestrends und der Stimmungslage der Bevölkerung insgesamt geprägt werden. Und das beeinflusst natürlich dann auch wieder den Bundesrat und die Mehrheiten, die man zustande bringen kann.
Gibt es langfristige Veränderungen, die Sie feststellen, zum Beispiel dadurch, dass die Zahl derer, die von Transfers leben, wächst, schon wegen der Alterung der Gesellschaft, wenn ich die Rente jetzt mal als Transfer mit einbeziehen darf, schlägt sich das im Wahlverhalten mehr und mehr nieder?
Im Wahlverhalten schlägt sich eigentlich primär etwas anderes nieder, dass nämlich die Überzeugung, dass Wählen gehen Bürgerpflicht ist, dass das schwächer geworden ist. Und das ist auch mit der größte Unterschied zwischen denjenigen, die wählen gehen und denjenigen, die nicht wählen gehen, dass die Wähler einfach sagen, man muss zur Wahl gehen, auch wenn einem etwas nicht passt oder egal, ob man sich für eine Wahl interessiert oder nicht.
Sie sprechen damit die Zahl der wachsenden Nichtwähler an. Da wird schon von der Nichtwählerpartei geredet. Ich entnehme Ihren Untersuchungen, dass es dabei nicht darum geht, dass diese Menschen eine ausgeprägte Protesthaltung haben.
Nein, also was Nichtwähler vor allem charakterisiert, ist, dass sie sich kaum für Politik interessieren. In der Bevölkerung interessiert sich die Hälfte, jeder Zweite, für Politik. Unter den Nichtwählern sind es gerade mal so 12-13%, die sich als politisch interessiert bezeichnen. Und Das in Verbindung mit der Tatsache, dass man heute das nicht mehr als eine gesellschaftliche Norm akzeptiert, dass man sagt, man muss einfach zu Bundestagswahlen gehen. Das wird heute so einfach nicht mehr gesehen, gerade von Jüngeren auch nicht mehr so gesehen. Von daher steuert dann natürlich das persönliche Interesse an Politik viel stärker das Wahlverhalten, als das früher der Fall war. Auch die Frage, ob die Leute das Gefühl haben, ist eine Wahl jetzt wichtig? Steht ein Regierungswechsel an oder nicht? Beeinflusst das Wahlverhalten sehr stark. Wir hatten ja beispielsweise bei den Bundestagswahlen, wo ein Regierungswechsel anstand, beispielsweise 1998, da hatte man auch wieder durchaus eine hohe Wahlbeteiligung. Und jetzt bei der letzten Bundestagswahl hatten wir eine ausgesprochen niedrige. Und da war die große Mehrheit der Bevölkerung aber auch überzeugt, egal wie die Wahl ausgeht, es wird eine CDU-geführte Regierung, entweder eben schwarz-gelb oder eine Fortsetzung der Großen Koalition. Also man hatte das Gefühl, diese Wahl wird nicht sehr viel verändern. Und das bringt dann auch nochmal die Wahlbeteiligung nach unten.
Aber was Sie damit ja schon ansprechen, insbesondere wenn Sie das Stichwort jüngere Wählerinnen und Wähler nennen, ist eine, wie Sie sie feststellen, Veränderung des Informationsverhaltens, die dann eben auch das bewirkt, dass die Leute nicht wählen gehen. Welche Veränderung des Informationsverhaltens stellen Sie insbesondere bei jungen Leuten fest? Wie sieht das aus?
Also wenn man erstmal vordergründig die Frage beantwortet, dann heißt die Antwort, man sieht, dass das Internet so richtig einen Siegeszug angetreten hat. Die Fernsehzeiten sind auch noch weiter angestiegen über die letzten 10, 15 Jahre. Gleichzeitig ist die Tageszeitungslektüre in der jungen Generation deutlich zurückgegangen gegenüber früheren Zeiten. Also das sieht ja auf den ersten Blick einfach nur so aus, als ob ein neues Medium ein herkömmliches Medium ersetzen würde und sonst verändert sich nicht viel. Aber tatsächlich verändert sich viel mehr, weil mit dem Übergang auf das Internet und dem teilweisen Verzicht auf die Tageszeitung in der jungen Generation verändert sich das ganze Informationsverhalten weg von der kontinuierlichen Information, dass die Leute also praktisch jeden Tag, ich sag mal, ihre Informationsernährung zu sich nehmen, hin zu einer bedarfsgesteuerten Information, dass man sagt, ich muss mich nicht kontinuierlich informieren, sondern wenn ich was Bestimmtes wissen will, dann drücke ich auf den Knopf und dann kriege ich die Information. Da kommt aber ein ganz anderer Informationsstand heraus. Und was ich vor allen Dingen wichtig finde, das Interessensspektrum entwickelt sich anders. Jugendliche, wir beobachten seit langem Jugendliche, die früh anfangen, Zeitung zu lesen und sich regelmäßig auch über Funkmedien zu informieren. Und die fangen an, sich immer mehr für Themen zu interessieren, für die sie sich ursprünglich gar nicht interessiert haben, weil sie dann plötzlich merken, ach, das ist ja doch spannend. Diejenigen, die weitgehend auf diese Medien verzichten und sagen, ich drücke auf den Knopf, ich hole mir alles aus dem Internet, was ich brauche, die steuern das, was sie sich holen, eben sehr stark entlang der Interessen, die sie ohnehin schon haben. Das heißt, sie lassen oft Themen rechts und links liegen, weil sie sie erstmal für uninteressant finden und kommen gar nicht an den Punkt, dass sie sagen, ach, das ist ja doch interessant. Und von daher haben die ein wesentlich engeres Interessensspektrum und wir sehen heute bei unter 30-Jährigen einen deutlich geringeren Anteil, der sich für Politik interessiert, für Wirtschaft interessiert, für Wissenschaft und Forschung interessiert, für Lokales interessiert. Also das Interessensspektrum ist deutlich enger geworden.
Das hat natürlich Auswirkungen auf Politik. Und die These könnte ja lauten, man sieht eine Simplifizierung von Politik, nämlich dort, wo Politik entsteht und dann, wo sie auch einer breiten Masse vermittelt wird oder vermittelt werden kann. Also muss Politik jeweils Eindrücke von etwas erzeugen, Symbole von Politik, weil rationale Botschaften gar nicht mehr vermittelbar sind?
Also insbesondere, wenn man sich klar macht, wie komplex natürlich die meisten Themen sind, mit denen sich die Politik beschäftigt. Ob das die Frage ist, wie kann denn eine vernünftige Reform des Gesundheitswesens aussehen? Ob das die Frage ist, wie stabil kann man die Länder in der Eurozone halten? Das sind ja alles hochkomplexe Themen. das in einer Gesellschaft zu diskutieren, die eigentlich immer ungeduldiger wird und die sich immer weniger regelmäßig informiert, das ist natürlich sehr schwierig. Und ich glaube, dass die Gesellschaft manipulierbarer wird dadurch, weil sie immer mehr sich packen lässt von ganz kurzlebigen Aufregungszyklen und dann aber oft nicht das Wissensfundament hat, um das richtig einzuordnen.
Und diese Aufregungszyklen schaffen Medien, aber die schaffen Politiker und müssen Politiker dann natürlich auch selbst schaffen. Das heißt also, Politik verändert sich, das ist ja das, was ich meinte, sowohl durch die Art, wie sie vermittelt wird, aber eben auch so, wie sie gemacht wird.
Das ist ganz klar so. Und wenn man auch bei Politikern sieht, wie stark sie von den Themen des Tages auch gefangen genommen werden und wie stark sie sich natürlich auch immer fragen und fragen müssen im Grunde genommen, mit welchen Themen komme ich in den Medien durch und wie werden die Medien reagieren auf das, was ich jetzt tue, weil die Medien die Mittler sind zwischen Politik und Wählern.
Aber das heißt doch auch, letztlich geht es dann nur noch um die Einschätzung von handelnden Personen. Das ist natürlich auch nicht neu in der Politik, aber es bekommt doch eine stärkere Bedeutung in Deutschland, als es früher war. In Amerika hat man das schon immer so gesehen.
Also es ist eine starke Personalisierung zu beobachten. Das kann man auch in den Wahlkämpfen sehen, wie stark da die Personen dominieren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Themen, wo die Bevölkerung das Gefühl hat, das geht mich direkt an, das greift in meine Interessen ein. Da kann dann auch der populärste Politiker in die allergrößten Schwierigkeiten hineinlaufen. Klassisches Beispiel ist Gerhard Schröder, der ja eigentlich ein populärer Kanzler war durchaus, ein populärer Politiker, der aber A, durch diese massive Wirtschaftskrise, Phase der Wachstumsschwäche, die wir hatten zwischen 2001 und 2005 und dann durch die Agenda 2010, mit der er reagiert hat auf diese Phase der Wachstumsschwäche, also dem rutscht ja regelrecht der Boden unter den Füßen weg, was Unterstützung durch die Wähler anging, obwohl sie ihn nach wie vor eigentlich als Person oft positiv bewerteten.
Also, wie wird Politik weitergehen in Deutschland?
Ich muss gestehen, ich möchte kein Politiker sein. Ich glaube, dass es in der Politik sehr schwer ist, sich mit der notwendigen Geduld und Zeit den großen langfristigen Aufgaben zu widmen und nicht dauernd von täglichem Aufregungs- und Krisenmanagement gefangen genommen zu werden, dauernd sich zu verstricken in die Abstimmung zwischen den verschiedenen Interessen. Wir schauen auch immer bei Führungskräften aus der Wirtschaft, wie attraktiv es für die wäre, in die Politik zu wechseln, und die schlagen in der Regel die Hände über dem Kopf zusammen.
Frau Professor Köcher, ich danke Ihnen sehr für dieses Geständnis und für dieses Gespräch insgesamt. Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Dr. Renate Köcher, Chefin des Instituts für Demoskopie Allensbach. Nächste Woche können Sie noch einmal das Gespräch mit Karl-Heinz Richter hören, der im Stasi-Gefängnis in Berlin saß und sehr eindrucksvoll von seinem Fluchtversuch und den Erlebnissen in der Haft berichtet. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.